Guten Morgen. Wir wissen heute, dass der größte Kampf um die Ressourcen dieser Erde nicht um Öl, sondern um Wasser geht. Und die Konflikte der Zukunft werden sich immer mehr weg vom Öl hin zum Wasser verlagern. Wasser ist Leben. Und ohne Wasser gibt es kein Leben. Und wir lesen deshalb auch in der Bibel viel von Wasser, von Quellen, von Brunnen, von Zisternen. Und Wasser wird in der Bibel zu einem häufig gebrauchten Bild für das Leben schlechthin und insbesondere für das Leben aus Gott. Ich möchte das an drei kleinen Stellen einführend deutlich machen. Johannes 4, Vers 14. Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen. Da kommt der Herr in das Gespräch mit dieser Frau an diesem Brunnen. Und im Vers 13, Johannes 4, Vers 13, antwortet der Herr dann der Frau und sagt, indem er auf das Wasser dieses Brunnens wies: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wir wissen aus einer anderen Stelle, dass das hier eben insbesondere auf den Heiligen Geist gesprochen ist, der dem Menschen gegeben wird als diese in ihm wohnende Quelle dieses Wassers vom Herrn her, dieses neuen Lebens aus Gott. Und ich dachte so, ja, so ist es eigentlich nicht nur mit dem Wasser dieses Brunnens, sondern so ist es mit allen Dingen, die diese Welt uns bietet. Jeder, der von diesem Wasser trinken wird, das die Welt anbietet, wird wieder dürsten. Kaum haben wir ein Vergnügen, eine schöne Aktion, etwas, worauf wir uns schon lange gefreut haben, erlebt, schon wieder sinkt es weg und wir haben schon wieder Durst nach Neuem, nach neuer Ablenkung, nach neuem Spaß, nach neuem Vergnügen, nach neuen Dingen dieser Welt. Die Dinge, die diese Welt uns anbietet, stehen immer unter diesem, jeder, der von diesem Wasser trinken wird, den wird wieder dürsten, immer wieder nur von einem Durst zum nächsten. Die Dinge dieser Welt können uns zutiefst nicht satt machen, können unseren Lebensdurst zutiefst nicht stillen. Und ich glaube, Augustin war es, der einmal gesagt hat, unser Herz ist unruhig in uns, bis es zur Ruhe findet, zur Ruhe kommt in Gott. Wir sind auf Gott hin angelegt, wir sind auf die Ewigkeit hin angelegt, wir sind auf das Wesenhafte aus Gott hin angelegt. Und deshalb kann uns nichts in dieser Welt diesen Durst nach Leben, den jeder von uns in sich hat, kann nichts stillen. Und je eher wir das sehen, wo unser Durst gestillt werden kann, nämlich nur bei unserem Herrn, desto früher werden wir aufhören, in anderen Dingen dieser Welt immer wieder zu versuchen, diesen Durst in uns, der manchmal ganz unbewusst an bestimmten Stellen unseres Lebens durchbricht, diesen Durst in uns an anderen Brunnen, an anderen Quellen zu stillen als in unserem Herrn. Jeder, der von diesem Wasser dieser Welt trinken wird, wird wieder dürsten, immer und immer wieder. Aber das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt, also auch von der Grenze des Todes und dieses bösen Zeitalters nicht überwunden werden wird. Ich denke dann auch an Jesaja 12, Vers 3, ein Verheißungswort für die Zukunft des Gottesvolkes Israel. Da sagt der Herr durch den Propheten zum Volk, Jesaja 12, Vers 3, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das konnten die damals verstehen. Wasser schöpfen und jetzt geistlich übertragen aus den Quellen des Heils. Und in Psalm 87, Vers 7, noch so eine Zukunftsverheißung, da sagt der Herr von dem Volk: Und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Das werden sie einmal sagen, erkennen aus tiefster innerer Überzeugung, wenn sie den sehen, in den sie gestochen haben, wenn sie ihrem Messias, unserem Herrn, begegnen, Angesicht in Angesicht, wenn er wiederkommen wird auf den Ölberg. Dann wird ihnen das aufgehen, dann werden sie das erleben. Und dann werden sie das bekennen und sagen, alle meine Quellen sind in dir. Und wie ist das mit uns? Wir dürfen das heute schon sagen. Wir dürfen das heute schon anfangen zu begreifen, dass wir nicht hier suchen und da suchen und hier Ablenkung und Zerstreuung und ein bisschen Freude und ein bisschen Spaß suchen müssen, sondern wirklich sagen können, alle meine Quellen sind in dir. Alle. In dir finde ich alles, was ich brauche. Du bist alles, was ich habe und bin. Und du bist doch alles, was ich brauche. Alle meine Quellen sind in dir. Das werden sie einmal sagen und wir dürfen es heute schon immer tiefer verstehen lernen und heute unserem Herrn schon sagen, ja, es stimmt. Immer wieder neu, wenn ich woanders gesucht habe, habe ich es gemerkt. Wieder nur der Durst, wieder nur die Leere. Alle meine Quellen sind in dir, nirgends sonst. In Jeremia 2, Vers 13, als letzte Stelle in dieser Einleitung, so ein bisschen zu dem Gedanken des Wassers, da gibt es dann ein sehr ernstes Gerichtswort über Israel. Da sagt der Herr zu seinem Volk, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Die Quelle, die hatte immer wieder neues, frisches Wasser, Quellwasser. Die Zisternen waren nur Regenauffangbehälter, die geschlagen worden sind und in denen das Regenwasser aufgefangen wurde. Und wir können uns ja vorstellen, wenn man das so aus der Laubenpieperzeit kennt, vom Garten oder als Häuslerbau, wenn man so die Tonne hat, wo man das Regenwasser auffängt, das ist nun nicht gerade so richtig frisches, schönes Wasser. Gut zu verwerten, natürlich, aber nicht das, was man so richtig trinken möchte, wenn man Durst hat, was einen so richtig erquickt und wohltut. Und Gott sagt zu seinem Volk, dass die genau das gemacht haben, was auch uns in unserem Leben sehr schnell passieren kann. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, habt ihr verlassen und habt euch Zisternen ausgehauen, um so ein bisschen das Regenwasser dieser Welt aufzufangen. Und das sind noch geborstene Zisternen, die halten noch nicht mal. Das Wasser, das, was ihr sucht, zerrinnt euch zwischen den Händen, kann von diesen Zisternen nicht gehalten werden. Wenn wir die Erfüllung unseres Lebens, unsere Freude, unseren Frieden, unsere Erfüllung im umfassenden Sinne, unser Glück, wenn wir es nicht im Herrn finden, wenn wir woanders suchen, werden wir immer wieder als Christen, auch als Christen, diese Erfahrung von Unzufriedenheit, von letzter tiefer Leere machen. Und wir werden uns fragen, wie kommt das eigentlich, dass ich von diesem sprudelnden Leben in mir nichts spüre? Dass das, was ich lese, eigentlich in meinem Leben nicht durch die persönliche Erfahrung auch gedeckt ist, dass ich diese Quelle lebendigen Wassers in mir auch erfahre. Da denke ich an ein altes Märchen, da hat auch ein Brunnen mal kein Wasser mehr gegeben. Dann musste man losziehen und ich glaube, der Prinz, ich habe es lange nicht gelesen, da musste also dieses Problem lösen, warum dieser Brunnen in diesem Königreich kein Wasser mehr gab. Der musste viele Gefahren überstehen, bis es am Ende rauskam. Da war eine Kröte unten im Brunnen. Und die hat das Fließen dieses Wassers verhindert. Und diese Kröte musste weg. Und als diese Kröte weg war, da konnte dieses frische Wasser wieder sprudeln. Und seht, wir müssen an die Kröten unseres Lebens ran. Es gibt in unserem Leben immer wieder Kröten, Sünden, Dinge, wo wir eigentlich wissen, dass der Herr das anders sieht, aber wir wollen nicht, wir können nicht so richtig einsehen, tun wir es nicht, wie auch immer. Wir klammern diesen Bereich unseres Lebens, jedenfalls aus unserer Beziehung zu unserem Herrn aus. Wir machen alles weiter. Wir kommen in die Gemeinde, wir lesen Bibel, wir beten, wir machen alles weiter. Aber diesen einen Bereich unseres Lebens klammern wir aus. Der wird vertagt, wieder Vorlage, irgendwann mal. Und wir wundern uns dann irgendwann im Laufe der Zeit, warum wird es in meinem Leben so trocken? Warum sprudelt es nicht? Warum ist mein Christsein eigentlich eher wie so eine alte, geborstene Zisterne? Abgestandenes Regenwasser und selbst das rinnt noch unter den Händen hinweg. Die Kröte. Wir müssen zurück an den Punkt, wo wir diese eine Fragestellung unseres Lebens, wo Gott uns gezeigt hat, wie er darüber denkt, was er möchte, wo wir das ausgeklammert haben in unserem Leben und dann ganz brav christlich weitergemacht haben. An diese eine Stelle müssen wir zurück. Diese Kröte muss raus. Und dann werden wir erfahren, dass das stimmt, wie der Herr es gesagt hat. Dieses Wasser wird in uns zu einer Quelle lebendigen Wassers, das ins ewige Leben hinein quillt. Das war das Stichwort Wasser. Sie können ja in der eigenen Bibellese mal darauf achten, wie oft dieses Wasser als Bild für das Leben aus Gott gebraucht wird. Wir wollen uns deshalb heute mit der spannenden Geschichte eines Brunnens beschäftigen und von diesem Brunnen etwas lernen über das Leben mit Gott und über die Erfahrungen, die man mit Gott machen kann. Es geht um den Brunnen Lachai Roi. Schon mal gehört? Lachai Roi? Ich hatte die gute Hoffnung, mit diesem Thema euch zu überraschen, dass da nicht so viele sagen, ja, das kennen wir alles schon. Also für mich war das eine neue Erfahrung in meiner Bibellese, dass ich auf diesen Brunnen Lachai Roi gestoßen bin. Der hebräische Ausdruck lautet Ber Lachai Roi. Ber heißt Brunnen. Kennen wir zum Beispiel auch in anderen Zusammenhängen. Ber Sheba, ja, der Schwurbrunnen und so. Also immer wieder taucht dieser Begriff Ber auch in Ortsnamen auf, weil der Brunnen eben damals eine ganz große Bedeutung hatte und Orte oft nach Brunnen benannt worden sind. Also immer wenn Sie Ber hören, B-E-E-R, dann, aha, Brunnen heißt Brunnen. Ber Lachai heißt des Lebendigen und dann Roi des Schauens. Man kann das also übersetzen mit Brunnen des Lebendigen, des Schauens. Und des Schauens in zweierlei Hinsicht. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, das wäre die aktive Form, kann aber auch genauso übersetzt werden mit dem Ausdruck Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt, wie wir das in der alten Elberfelder gehört haben. Also im Hebräischen heißt es einfach des Schauens und das kann man aktivisch übersetzen als der mich sieht und passivisch als der sich schauen lässt. Hängt beides ja eigentlich auch miteinander zusammen. Es sind eigentlich nur die zwei Seiten einer Gotteserfahrung. Im Reden und in der Hilfe Gottes, die mir in meinem Leben begegnet, erfahre ich immer beides. Einmal, dass Gott mich in meiner Not und in meiner Situation tatsächlich gesehen hat, dass er der Gott ist, der mich sieht. Dass das aber nicht nur ein beobachtendes Zusehen Gottes ist, sondern dass dieser Gott jetzt hineingreift in mein Leben, in bestimmten Wegführungen, in Taten oder indem er zu mir redet und dass dieser Gott also mich nicht nur sieht, sondern dass dieser Gott sich jetzt von mir schauen lässt. Finde ich wunderbar. Also ich könnte alleine über diesen Ausdruck Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Allein über diesen Einsatz, über diesen Namen dieses Brunnen, denke ich, könnten wir jeder für uns in der Stille vor Gott einmal nachdenken. Nur über diesen einen Satz. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Und ist ein Gott, der nicht nur sieht, das ist schön, aber das erwarten wir von einem Gott auch. sondern er ist ein Gott, der sich schauen lässt. Und wo hat er sich am tiefsten, am herrlichsten, am wunderbarsten schauen lassen? In seinem Sohn, in Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber nicht nur in Jesus, sondern immer wieder auch in unserem persönlichen Leben, dass wir diese Erfahrung machen, dass Gott sich von uns schauen lässt, indem er zu uns redet, indem er eingreift in unser Leben. Das ist mir das Größte. Wir haben einen lebendigen Gott, der sich schauen lässt. Wunderbar. Um diesen Brunnen geht es heute also, um diesen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, um diesen Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Und dieser Brunnen, Lachairoi, lag auf dem Weg nach Schur, zwischen Kadesh und Bered lesen wir hier in 1. Mose 16, also in der Nähe der ägyptischen Grenze. Die genaue Ortslage ist nicht bekannt. Der Brunnen Lachairoi wird in der Bibel dreimal erwähnt. Alle drei Vorkommen werden wir heute anschauen. Und auch das ist kein Zufall, wie wir am Ende noch sehen werden, dass dieser Brunnen dreimal in der Bibel erwähnt wird. Kommen wir zu dem ersten Vorkommen dieses Brunnen in 1. Mose 16. Wir lesen, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Abraham und Sarai hatten die Verheißung von Gott einer riesigen Nachkommenschaft. Mit 75 Jahren sind die beiden aus Haran ausgezogen und warten sage und schreibe 10 Jahre darauf, dass Gott zumindest ganz zart anfängt, diese Verheißung in irgendeiner Weise erkennbar in Gang zu bringen. 10 Jahre passiert nichts. Und mit jedem Tag wird es menschlich immer aussichtsloser. Sie haben die Verheißung von Gott, aber zu sehen ist absolut nichts. Wer von uns hätte das 10 Jahre durchgehalten? Also ich muss ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich schon sehr viel früher auf die Idee gekommen, hier mal etwas aktiv zu werden. Ich finde das ganz beachtlich, dass sie 10 Jahre es ausgehalten haben, ohne irgendetwas zu sehen. Und erst nach 10 Jahren auf die Idee kommen, vielleicht haben wir Gott falsch verstanden. Vielleicht gilt ja doch, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Vielleicht waren wir einfach zu fanatisch, zu einseitig, zu naiv. Vielleicht dürfen wir nicht so passiv an die Sache rangehen. Vielleicht bedeuten die Verheißungen Gottes eben hier doch, dass wir selber aktiv was machen müssen. Und dann hängt Gott sich daran. Also vielleicht haben wir ihn einfach missverstanden. Und dann kommt die Sarah auf eine geniale Idee. Und gerade mir als Juristin, ich finde also als Jurist fantastisch, es gab damals nämlich eine juristische Regelung, dass wenn eine Frau eine Leibmagd hatte und sie selber aus welchen Gründen auch immer keine Kinder hatte oder auch wenn sie welche hatte, konnte sie diese Leibmagd ihrem Manne geben und die Kinder, die diese Leibmagd dann zur Welt brachte, galten juristisch, rechtlich als ihr eigenen Kinder. Also es ist wie bei den Juristen so üblich, nicht Hans? Die kümmern sich nicht viel um die Biologie, sondern die sagen, wir machen das mal einfach so. Und auf diesen juristischen Kniff kommen die beiden jetzt. Die sagen einfach, prüfen wir doch mal die Rechtslage. Da gibt es doch noch eine Möglichkeit. Ein bisschen findig, wenn vielleicht meinte Gott das ja so. Und dann geschieht das mit der Hagar. Das ist eigentlich kein offener Ungehorsam. Es ist nur ein etwas anderes Verständnis der Verheißung. Die haben sich nicht hingestellt und haben gesagt, ach Gott, du schaffst das offenbar nicht, dann machen wir das jetzt. Die haben auch nicht gesagt, Gott, das mit dem Warten, jetzt reicht's, dann müssen wir mal ran. Die haben eigentlich nur gesagt, wir waren ein bisschen naiv, wir waren ein bisschen passiv. Nur ein ganz kleines bisschen umgedreht. Und versucht so in völliger Übereinstimmung mit Gott unter leichter Hilfestellung unsererseits das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Von uns stellt sich doch auch keiner hin und sagt Gott offen ins Angesicht, nein, will ich nicht. Wir fangen an, auf Ideen zu kommen. Und Juristen besonders. Wir haben Einfälle. Jeder von uns hat Einfälle. Wie wir bestimmte Worte in der Bibel in einer Lebenssituation, die gerade problematisch ist, wie wir die etwas, ein kleines bisschen drehen können. Einfach ein bisschen anders verstehen. Und schon sind beide zufrieden. Gott und wir, meinen wir. Aus diesem kleinen bisschen Drehen sind Konsequenzen erwachsen von ungeheurer Tragweite. Jeden Tag in den Nachrichten können wir die Konsequenzen dieser damaligen Aktion sehen. Ismael, Nahostkonflikt. Dieser Kampf Isaak-Ismael, jeden Tag im Fernsehen zu bewundern. Hier hat es angefangen. Welche Tragweite das haben kann, wenn wir nur in unserem Leben mal so ein kleines bisschen rumbiegen am Wort Gottes. Wir lesen in Vers 4, und Abraham ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich, gering in ihren Augen. Klar, diese Magd hatte bisher eine sehr untergeordnete Stellung. Und jetzt mit einmal hatte sie etwas, das hatte ihre Herrin nicht. Sie wurde schwanger, ihre Herrin nicht. Und das hat damals noch eine viel zentralere Rolle gespielt mit den Nachkommen. Das hat den Wert einer Frau unglaublich gesteigert, beziehungsweise eben umgekehrt, wenn sie kein Kind kriegen konnte, war sie nah an der sozialen Bedeutungslosigkeit. Das musste eine Strafe Gottes sein und sie fiel völlig durch alle damals anerkannten Kategorien der Wertschätzung durch. Und jetzt hatte die Hagar also eine enorme Aufwertung gegenüber der Sarai erfahren. Und sie wird kaum schwanger, der Bauch wird leicht rund und da kommt in ihr der Stolz, der Hochmut hoch. Und sie schaut auf ihre Herrin herab, die wird gering, verächtlich in ihren Augen. Ich dachte so an Psalm 127, Vers 3, wo es in der Luther-Übersetzung sehr fein übersetzt heißt, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Geschenk. Herzlichen Glückwunsch zu dem Geschenk, das ihr vor einem Monat bekommen habt. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Kein eigener Verdienst. Darauf kann man sich nichts einbilden. Und trotzdem, Hagar wird stolz. Und ich dachte, ja, wie schnell bilden wir uns auf unsere eigenen Vorzüge etwas ein, obwohl sie doch ein Geschenk Gottes sind. Wie ist das mit unserem guten Aussehen, mit unserer Intelligenz, mit körperlichen oder geistigen Vorzügen jeglicher Art? Stolz, doch ein bisschen eingebildet. Doch ein bisschen auf den anderen, der diese Vorzüge nicht hat, herabsehend. Nicht so primitiv, das läuft bei uns alles diffiziler, feiner, verborgener. Aber es läuft. Und das ganz klar zu sehen, was haben wir, das wir nicht empfangen haben als Geschenk, als Gnade von Gott? Kein Grund, uns auf irgendetwas in unserem Leben einzubilden. Und Hagar erlebt nun das Wort aus den Sprüchen, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist eines der entscheidendsten geistlichen Gesetze überhaupt. Hochmut kommt vor dem Fall. Immer und immer wieder. Das kann in Gemeindezusammenhängen geschehen und ganz persönlich im eigenen Leben. War letztlich auch die Ursünde des Teufels, der hochmütig wurde, der sein wollte, wie dieser Sohn Gottes, der Christus, der sich selbst erhöhen wollte und der unendlich tief gefallen ist. Und der in seinen Hochmut nun immer wieder die Menschen hineinziehen möchte, dass auch sie sein wollen wie Gott und sei es nur in primitiver kleiner Form von Stolz und Hochmut über eigene persönliche Dinge, Aussehen, Intelligenz, körperliche, geistige Vorzüge, welcher Art auch immer. Hochmut kommt vor dem Fall und Sarai muss das erleben. Wir lesen in Vers 6, nachdem sich Sarah nun bitter beschwert bei Abraham, da sagt der Abraham, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue ihr, was gut ist in deinen Augen. Er tritt also sein Recht als Mann an dieser Magd an seine Hauptfrau Sarai wieder ab und sagt, okay, freie Schussbahn, mach mit ihr, was du willst. Ich werde nicht eingreifen, ich trete sie zu voller Verfügungsgewalt wieder an dich ab. Und dann lesen wir, und Sarai behandelte sie hart und sie floh von ihr hinweg. Mobbing. Klarer Fall von Mobbing. Viele kleine Sticheleien. Hagar, bring mir mal bitte das. Hagar, ich hab dir doch nun schon 10-mal gesagt, das. Und Hagar, das ist aber jetzt schon wieder nicht richtig. Und komm mal her und kraul mir mal den Rücken. Und hier meine Füße. Und. Immer schön drücken, klein machen, zermürben. Tag für Tag. Und Sarai behandelte sie hart. Und jetzt die Hagar in dieser Situation des Gemobbtwerdens, des Runtergemachtwerdens, des ungerecht und hart behandelt werdens. Was die Bibel so sagt, ja, das war so. Das hat die Hagar sich nicht eingebildet. Die ist wirklich ungerecht hart behandelt worden. Und die Hagar hält das nicht aus. Sie flieht. Kennen wir das? Situationen, in denen wir ungerecht behandelt werden, unbestritten. Ungerecht behandelt werden. Dass wir dann nicht erst in die Rücksprache mit unserem Herrn gehen, wie wir diese Sache angehen sollen, sondern dass wir irgendwann sagen, das halte ich nicht mehr aus, das lasse ich mir nicht mehr bieten, das lasse ich mir nicht gefallen. Und ausbrechen, fliehen. Im Neuen Testament gibt es zwei Begriffe für Geduld. Der eine Begriff heißt Makrothymia, das heißt eigentlich der lange Atem. Übersetzt die Bibel im Deutschen häufig mit dem Begriff Langmut. Der lange Mut. Langen Atem zu haben, nicht gleich aufzugeben, sondern mit Gott darauf zu warten, dass er eingreifen wird, dass er etwas ändern wird. Langer Mut, langer Atem, Geduld. Und da gibt es einen zweiten Ausdruck für Geduld, der heißt Hypomeno, das heißt unter etwas bleiben. Das sind die zwei Aspekte der Geduld, für die der Grieche sogar zwei verschiedene Worte im Neuen Testament gebraucht. Einmal Geduld, langen Atem haben, langen Mut haben und einmal unter etwas bleiben, unter einer Last bleiben. Hagar kann das nicht. Hagar bricht aus. Hagar flieht aus der Situation. Wir lesen ab Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen, bei einer Wasserquelle auf dem Wege nach Sur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe hinweg zu meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Wahrscheinlich können wir in diesem Engel des Herrn unseren Herrn sehen. Das kann man aus einigen Dingen schlussfolgern, es ist nicht ganz zwingend, aber sehr wahrscheinlich. Ich will sehr mehren deinen Samen, spricht unter anderem dieser Engel. Spricht hier also in der Ich-Form. Also möglicherweise ist es sogar unser Herr selbst, der hier der Hagar nachgeht und ihr begegnet. Aber bleiben wir ruhig in dem Terminus, wie er hier gebraucht wird, der Engel des Herrn. Wir lesen, der Engel des Herrn fand sie. Das finde ich schon schön. Gott ist der Gott, der nicht nur sucht, sondern der auch findet. Ich denke an dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo der Herr einmal sagt, und er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Unser Herr ist so ein Gott und so ein Hirte, um Bild zu sprechen, der das Verlorene sucht, bis er es findet. Da gibt es keine zeitliche Grenze, da gibt es keine sonst irgendwie geartete Begrenzung. Es gibt eine einzige Begrenzung für das Suchen Gottes und für das Nachgehen Gottes. Eine einzige Begrenzung, bis er es findet. Vorher hört unser Herr nicht auf. Das finde ich großartig. Und das wird hier schon an der Hagar deutlich. Und der Engel des Herrn fand sie. Sie wurde gefunden in ihrer Situation. Und er sprach zu der Magd, woher kommst du und wohin gehst du? Da würde ich fast sagen, das sind die beiden großen Menschheitsfragen schlechthin. Ja, woher kommen wir und wohin gehen wir? Und diese großen Menschheitsfragen jetzt ganz konkret in das Leben der Hagar hinein, gesprochen von diesem Engel. Woher kommst du, wohin gehst du? Und die Hagar, die antwortet eigentlich nur, ja, ich bin ausgebrochen. Sie sagt, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Ich musste da weg. Das war das Einzige, was sie in ihrem Leben, in ihrer Situation jetzt beschäftigt hat. Wohin es gehen sollte, das wusste sie schon gar nicht. Darauf gibt sie überhaupt keine Antwort. Auf das Wohin, auf die Zielführung. Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur eins, ich bin von meiner Herrin geflohen, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Das ist das Einzige, was mich in meinem Leben jetzt bestimmt und prägt. Diese Situation, nicht aushalten, fliehen, alles andere weiß ich nicht und ist mir jetzt auch egal. Und dann sagt der Engel zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Hagar soll also in ihre alte Situation zurückkehren. Sie soll nicht ausbrechen aus dieser Situation. Sie soll nicht fliehen. Gott will nicht, dass wir fliehen, dass wir ausbrechen. Sondern Gott möchte uns die Kraft geben, in der Situation zu bestehen. In der Situation mit ihm zu siegen. Und er wird dann den Ausgang schaffen zu seiner Zeit. So wie es seinem Plan, seiner Liebe und seiner Weisheit entspricht. Aber wenn wir das nicht aushalten, mit ihm unter einer Last in einer Situation zu bleiben, sondern selbstständig ausbrechen und diese Situation beenden wollen, so schwer sie auch sein mag, verständlicherweise auch sein mag, es führt immer nur dazu, dass wir uns irgendwo in der Wüste wiederfinden und eigentlich nicht richtig wissen, wohin es gehen soll. Es ist wichtig, mit ihm in der Situation zu bleiben, bis er uns Ausgang und Rettung schafft und die Situation nach seinem Willen verändert oder uns zeigt, wie wir weitergehen soll. Von Hagar wird also erwartet, dass sie in ihre alte Situation zurückgeht und sich demütigt, grauenvolles Wort, sich demütigt unter die Sache. Ich denke, das, was wir hier an der Hagar erleben, das wird immer wieder auch unsere Situation sein. Der Engel gibt ihr auf der einen Seite einen Befehl, auf der anderen Seite aber eine Verheißung. Ich will sehr mehren deinen Samen. Es ist beides. Er gibt dir nicht nur einen Befehl, er gibt dir auch eine Verheißung, eine Perspektive. Aber Befehl und Verheißung sind bei Gott immer wieder verknüpft. Der Befehl, in eine bestimmte Situation zurückzukehren, und das Verheißungswort, dass Gott diese Situation letztlich dazu bringen wird, dass sie auch viele Nachkommen haben wird und zu einer Vielzahl von Völkern werden wird. Wer sich dem Befehl Gottes verweigert, wird auch den bestimmten Segen und die bestimmte Verheißung dieser Situation von Gott her nicht erfahren. Wer aber bereit ist, sich zu demütigen, auszuhalten, drunter zu bleiben, der wird auch erleben, dass Gott handelt, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und sie erfüllt. Für Hagar ist dies die erste persönliche Gotteserfahrung ihres Lebens. Bisher kannte Hagar Gott nur aus dem Erleben von Abraham und Sarai. Der hatte das immer nur mitgekriegt, ja, bei dem Abraham, da ist was gelaufen, bei der Sarah, da sind so Verheißungen, die haben so bestimmte Gotteserfahrungen gemacht. Aber sie, Hagar, hatte das nie erlebt. Sie war immer nur in diesem Familienverbund, hat das so mitgekriegt am Rande, aber nie selbst persönlich erlebt. Und jetzt hat Hagar ihre erste ganz persönliche Gotteserfahrung. Jetzt macht die Hagar mit einmal die Erfahrung, es geht Gott nicht nur um Abraham und Sarai, es geht Gott auch um mich. Er sieht nicht nur diese beiden Exponenten großer Pläne, er sieht mich, kleine Hagar. Und sie drückt das, diese persönliche Ersterfahrung ihres Lebens mit Gott, in den staunenden und jubelnden Worten zusammen. Vers 13. Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und darum nannte sie den Brunnen, an dem sie da war, Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dieser Urerfahrung der Hagar verdankt dieser Brunnen seinen Namen. Diese Erfahrung der Hagar, dass Gott sich nicht nur um die Großen kümmert, sondern um die kleine Hagar. Und ich möchte, dass auch wir das als Trost und Gewissheit jeder für uns mit nach Hause nehmen, dass Gott sich nicht nur um Bruder Mössinger und die Langsteinbacher Höhe und all diese Weltgeschehnisse kümmert und um den Bruder, der so vollmächtig und gut zu sein scheint, sondern um jeden Einzelnen, so klein in seiner Situation, der ist von ihm genauso geliebt, gesucht, begleitet, geführt. Das zu wissen, diese ganz persönliche Erfahrung machen zu können, Mann, du siehst ja auch mich, du bist ein Gott des Schauens. Und wann immer jetzt jemand an diesen Brunnen gekommen ist, gesagt hat, du, treffen wir uns morgen, ja, ich würde mal sagen, um 16 Uhr am Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Schön, da hat dieser Brunnen durch diese Urerfahrung der Hagar immer ein Zeugnis gehabt. Ja, die haben das ja richtig so ausgesprochen. Wir treffen uns am Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Und so hat dieser Brunnen immer eine Verkündigungsfunktion gehabt. Man konnte sich an diesem Brunnen nicht treffen, und da haben sich viele getroffen, der war wichtig, ohne das immer wieder auszusprechen, zu bezeugen und sich daran zu erinnern. Ja, das ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht und der sich schauen lässt. Das ist das erste Vorkommen dieses Brunnens. Wir wollen zum zweiten kommen, 1. Mose 24, Vers 1 bis 9. Und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Da sprach der Knecht zu ihm: Vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters, aus dem Land meiner Geburt, und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen hat und gesagt hat: Dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinen Sohn von dort eine Frau nimmst. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. Es geht hier in diesem Kapitel 24 um die Zusammenführung von Isaak und Rebekka. Diese Erzählung aus Kapitel 24 ist die längste Erzählung in der Vätergeschichte, die wir haben. Da wird also deutlich, das war Gott offenbar wichtig, dass diese Begebenheit zur längsten Erzählung der Vätergeschichte wird. Es ist eine Geschichte über das Gebet und die ganz persönliche Führung Gottes im Leben eines Menschen an seiner schwierigsten und bedeutsamsten Stelle, bei der Wahl eines Ehepartners. Nach damaliger Sitte lag die Verantwortung hierfür bei dem Vater, bei Abraham. Das hat sich heute geändert, zumindest in unserem Kulturkreis. Also ich bin schon froh, wenn ich erfahre, wenn mein Sohn eine Freundin hat, ansonsten kommt er nicht und lässt die von mir aussuchen. Da haben sich die Zeiten geändert in unserem Kulturkreis. Aber eins ist doch geblieben, dass wir als Kinder Gottes, als Kinder unseres himmlischen Vaters, doch von diesem, unserem himmlischen Vater, unseren Ehepartner aussuchen lassen wollen. Und in dieser Perspektive behält also diese Geschichte ihre volle Aussagekraft auch für uns heute. Drei Dinge sind Abraham bei der Wahl einer Ehefrau für Isaak wichtig. Erstens, Isaak darf keine Kanaanäerin zur Frau nehmen. Isaak soll sich also auf keinen Fall der Gefahr einer religiösen Vermischung aussetzen und nicht eine Frau von den Völkern nehmen, die wegen ihrer Sünde unter dem Zorn Gottes standen. Keine Kanaanäerin. Isaak soll sich stattdessen eine Frau aus dem Kreis der Verwandtschaft, der Familie Abrahams nehmen. Und deshalb muss dieser Knecht Abrahams eine weite Reise unternehmen. Und drittens, sollte sich diese Frau weigern, mit in das Land Kanaan zu kommen, ist es Isaak nicht erlaubt, in die ursprüngliche Heimat Abrahams zurückzukehren. Das heißt, auch die ersehnte Ehe darf zu keiner Umkehrung des Heilsweges Gottes führen. Und wenn diese drei Voraussetzungen nicht einzuhalten sind, dann soll der Knecht von seinem Eid befreit sein. Dann soll er lieber ohne Frau zurückkommen und die Sache begraben. Das heißt doch im Klartext, lieber keine Frau als eine von den Kanaanitern oder eine, die Isaak zur Rückkehr in das Land veranlasst, aus dem Gott Abraham einst herausgeführt hat. Dann lieber keine. Und diese göttlichen Grundlinien unseres Vaters im Himmel für die Wahl eines Ehepartners gelten bis heute. Und deshalb schreibt Paulus in 2. Korinther 6 ab Vers 14, seid nicht ungleich zusammengejocht mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial? Belial ist ein anderer Name für Satan. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Erkennen wir die beiden Linien, die hier parallel laufen? Wir haben sozusagen als Überschrift ein Gläubiger und ein Ungläubiger. Und dieses Begriffspaar oder dieser Begriffsgegensatz Gläubiger und Ungläubiger wird jetzt mit verschiedenen Bildern unterlegt. Der Gläubige, Gerechtigkeit. Der Ungläubige, Gesetzlosigkeit. Der Gläubige, Licht. Der Ungläubige, Finsternis. Der Gläubige, Christus. Der Ungläubige, Satan. Der Gläubige, Tempel Gottes. Der Ungläubige, Götzenbilder. Das sind die Linien. Es geht nicht darum, dass ein Gläubiger, obwohl er es sein sollte, besser ist, dass wir gucken, naja, die taugen halt alle nichts, die Ungläubigen, ja, alle einen schlechten Charakter und sowieso keine Vorzüge. Nein, das können manchmal Menschen sein, vor denen ziehe ich den Hut. Da würde ich erstmal so menschlich sagen, Manometer, also kann ich nur sagen, Hut ab. Aber wir müssen mit den Augen Gottes sehen lernen. Und da ist zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen genau dieselbe Distanz, genau derselbe Graben wie zwischen Christus und Satan. Der Gläubige gehört Christus, der Ungläubige gehört in den Vollmachtsbereich Satans, ist ihm unterstellt. Licht, Finsternis, Christus, Satan. Tempel Gottes, Götzenbilder. So krass sieht Gott den Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Darum heißt es von uns Gläubigen auch im Kolosserbrief, dass wir herausgerettet, herausgenommen sind aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und deshalb, weil es so ein gravierender Unterschied ist, wie im Alten Testament, wo es heißt, dass hier Esel und Rind nicht ungleich zusammengejocht sein sollen. So wenig man einen Esel und einen Rind zusammenjochen und kreuzen sollte, so wenig ein Gläubigen und ein Ungläubigen. Lassen Sie den Ungläubigen von mir aus das starke Rind sein und uns Christen der Esel. Ist mir egal. Aber wir passen nicht zusammen. Und es ist mir unbegreiflich, wie es Christen meinen können, diesen himmelweiten Unterschied zwischen Christus und Satan, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Tempel Gottes und Götzenbildern, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, diesen Unterschied in einer Ehe miteinander zu überbrücken. Das geht nicht. Wie kann ich mit einem Menschen die tiefste Lebensgemeinschaft, die es auf dieser Erde gibt, teilen, wenn wir nicht dasselbe Fundament haben? Versuchen Sie mal ein Haus zu bauen auf zwei verschiedene Fundamente. Wir haben nicht dasselbe Fundament. Wir gehören unterschiedlichen Herren. Wir können nicht zusammen in eine Ehe hineingehen, wo der eine Christus gehört und der andere dem Satan. Und jeder, der Christus nicht gehört, gehört dem Satan. Nur wenn wir das so glasklar sehen, dann werden wir uns vor dem Selbstbetrug schützen können. Naja, Ach, eigentlich ist er ganz offen. Und der lässt mich mit meinem Glauben auch stehen. Und ich darf sonntags sogar in die Gemeinde gehen. Alles Selbstbetrug. Vielleicht wird er ja gläubig. Ja, vielleicht. Dann warte so lange. Aber wir können nicht dieses ungleiche Joch eingehen. An dieser Stelle haben sehr, sehr viele das Wort Gottes verlassen und sich mit unsäglichen Schmerzen durchbohrt. Also, da gibt es Geschichten, die sind wirklich ganz hart. Glauben wir einfach unserem Herrn, wenn er uns das auch zu unserem Guten sagt, dass wir so nicht ungleich zusammengejocht sein sollen. Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 5 mal, haben wir etwa nicht ein Recht, eine Schwester als Ehefrau umherzuführen, wie auch die übrigen Apostel, die Brüder des Herrn und Kephas? Also für Paulus war das ganz klar, eine Schwester aus der Familie Gottes muss sie kommen. Da, aus dieser Familie Gottes, da ja. Und außerhalb dieser Familie Gottes, nein. Vielleicht müssen wir wie Isaak lange warten. Isaak war 40 Jahre alt. Ja, vielleicht müssen wir lange warten. Vielleicht müssen wir auch lange Wege zurücklegen, wie dieser Knecht. Mein Cousin, der hat seine Frau in Afrika kennengelernt. Ja, vielleicht. Ist aber keine Zulu-Frau, sondern eine Schwäbin, die er dort in Afrika kennengelernt hat. Also so führt's Gott manchmal. Da lernt man eine Schwäbin in Afrika kennen und heiratet die. Ja, manchmal lange Wege, komische Wege, durch die Gott das führt. Ich weiß, zwei Mitarbeiter aus unserem Jugendkreis, die haben 15 Jahre zusammen in unserem Jugendkreis miteinander im selben Mitarbeiterteam gearbeitet. Da ist nie was gewesen. Dann ziehen die beide weg, treffen sich da irgendwo in Westdeutschland wieder und heiraten. Vorher nie was gewesen und mit einmal da zündet's. Ja, ich weiß nicht. Die Wege Gottes sind unerforschlich. Vielleicht lange Wege, vielleicht lange warten. Aber unterm Strich würde ich sagen, lieber keinen als den aus dem falschen Lager. Dann lieber keinen. Dann lieber ganz allein mit dem Herrn. Dann lieber so. Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass klar ist, das heißt nicht, dass wir aus bestehenden Beziehungen mit ungläubigen Ehepartnern ausbrechen dürfen. Es ist ja nicht selten, dass einer der Ehepartner erst während einer Ehe zum Glauben kommt. Oder jemand eben ungehorsam war und einen ungläubigen Partner geheiratet hat. Dann ist das kein Argument dafür, jetzt aus dieser einmal eingegangenen Ehe auszubrechen. 1. Korinther 7, ab Vers 10 steht das umfassend geschrieben. Dass dann nur eine Lösung aus dieser Bindung erfolgen kann, wenn der ungläubige Partner sagt, also, seit ihr da zum Glauben gekommen ist, spinnen die nur noch. Das halte ich nicht aus. Dann lasse ich mich scheiden. Dann soll nach 1. Korinther 7, 10 fortfolgende der Christ seinen nichtgläubigen Ehepartner ziehen lassen. Dann ist er frei, auch sich dann wieder zu verheiraten. Dann ist er frei. Dann ja, wenn der Ungläubige sich trennt, dann trenne er sich, sagt Paulus. Der Gläubige ist in diesen Fällen nicht gebunden. Aber der Gläubige hat kein Recht an seinerseits, die Ehe zu beenden und zu sagen, naja, also ist ja nun doch recht schwierig mit dem Ungläubigen. Das nicht. Da sagt der Apostel Petrus in 1. Petrus 3, Vers 1 sogar, bei den ungläubigen Männern, lese ich ruhig noch die Stelle, ungläubige Frauen gilt das natürlich auch, 1. Petrus 3, Vers 1, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Das ist die Marschrichtung des Wortes Gottes. Sogar den Ehepartnern gegenüber, die sich weigern, dem Wort zu glauben, durch den Wandel ohne Wort zu gewinnen. Das ist der Weg, nicht auszubrechen und zu fliehen. Ja, kommen wir zurück zu unserer Geschichte aus 1. Mose 24. Eine schwierige Aufgabe für diesen Knecht. Fast unlösbar. Er kannte niemand. Lange Reise. Ohne jede Vorbereitung. Wie sollte das werden? Und der Knecht macht das Beste, was man in einer derartigen Situation machen kann. Wir lesen Vers 12 bis 15. Und er sprach, dieser Knecht: O Herr, du Gott meines Herrn Abrahams, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und sie spricht, trinke. Und auch deine Kamele will ich trinken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Also der Knecht macht das Beste, was man in so einer Situation nur machen kann. Er spricht mit Gott darüber. Er wirft seine ganze Not und Unzulänglichkeit auf den Herrn. Vertraut sich ihm an. Die Möglichkeit haben doch auch wir. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Er ist besorgt um euch. Ihm liegt an euch, könnte man auch übersetzen. Ihm liegt an euch. Und deshalb werft eure Sorge auf den Herrn. Dieses Vorrecht haben wir. Machen wir es doch ganz konkret, aus jeder Sorge unseres Lebens ein Gebet machen. Das müssen wir uns angewöhnen. Jede Sorge, jede Not unseres Lebens daraus ein Gebet machen. Auf den Herrn werfen, uns ihm anvertrauen. Und dem Gebet des Knechtes liegt eine ganz wesentliche Erkenntnis zugrunde. Einmal ist er klug. Er geht an den Wasserbrunnen. Er geht dahin, wo die Frauen hinkommen. Also der ist nicht blöd. Der geht jetzt nicht in den Männerclub, um die Frau zu suchen, ne? Also, wir dürfen auf christliche Freizeiten fahren. Das dürfen wir machen. Wir dürfen Gott eine Chance geben, uns einen Ehepartner zuzuführen. Ja, das können wir machen. Aber das Entscheidende hier an diesem Knecht ist, dass er sagt, dass diejenige, die das eben machen wird, nicht nur ihm tränkt, sondern auch noch seine Kamele, dass das diejenige sei, welche du für deinen Knecht, für Isaak, bestimmt hast. Also das gibt es tatsächlich. Ich hatte mal eine Phase, da haben mir so Leute gesagt, naja, vielleicht gibt es gar nicht so diesen einen Ehepartner, den Gott für uns bestimmt hat, sondern einfach mehrere, wo das gleichermaßen laufen könnte und naja, irgendeiner, da wird es dann oder so. Nein, ich glaube an den einen, den Gott für mich, für dich bestimmt hat. Das ist die Erkenntnis, die diesem Gebet des Knechtes zugrunde liegt. Dass sie diejenige sei, welche du für deinen Knecht, für Isaak, bestimmt hast. Das ist pures Evangelium. Gott selbst hat eine Frau für Isaak bestimmt. Gott selbst hat, wenn es unser Weg in die Ehe vor ihm ist, für jeden von uns einen Ehepartner bestimmt. Gott hat seine Wahl, Gott hat seine Bestimmung bereits getroffen. Das heißt aber auch, nur in dieser göttlichen Bestimmung werde ich das Glück und die Erfüllung meines Lebens finden. Nicht in eigenmächtiger Wahl. Und deshalb ist das Gebet um die innere Ausrichtung nach göttlicher Wegführung so wichtig. So wie es der Knecht hier gemacht hat. Er macht mit Gott einen Deal, er spricht mit Gott darüber. Er möchte wirklich von Gott geführt werden auf die eine hin, die für Isaak bestimmt ist. Das ist die Haltung, in der wir beten und mit diesem Problemfeld umgehen sollten. Und wenn wir es Gott überlassen, dann ist es eben auch seine Sache. Dann müssen wir nicht ängstlich, unruhig immer hin und her, sondern dann wissen wir, Gott kümmert sich drum. Und bei ihm ist alles schon längst in Arbeit, auch wenn wir davon noch gar nichts sehen. Vers 15. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet. Siehe, da kam Rebekka heraus. Er hatte noch nicht ausgeredet. Da kam sie schon raus. Das heißt, von Gott aus war das Ganze schon lange in Arbeit. Und jetzt wird es offenbar. Und so dürfen wir das auch für die Wegführungen unseres Lebens wissen. In dieser Frage und in allen anderen auch. Es ist bei Gott schon in Arbeit. Und zu seiner Zeit wird es hervortreten. Wie hier auch. Gott hat alles schon vorbereitet. Für uns geht es eigentlich nur noch darum, dass wir jetzt auch in seinen vorbereiteten Wegen auch leben. So sagt Paulus in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihn wandeln sollen. Also geht nicht darum, dass man alles macht. Es geht darum, dass man auf dem Weg bleibt, in den Berufungen, Bestimmungen, Aufgaben, Dienstzuweisungen, Berufungen unseres Lebens, die er für uns zuvor bereitet hat. Ja, wo bleibt nun in dieser Geschichte der Brunnen, Lachairoi? Wir lesen von diesem Brunnen ab Vers 61, nachdem also die Rückreise zu Abraham und Isaak geschieht. So machten sich Rebekka und ihre Mägde auf, bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev, weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Rebekka blickte auf, sah Isaak, sprang herab und oh, wer ist denn das und so. Und dann am Ende, da führte Isaak die Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Und so wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Der Isaak, um den es doch eigentlich ging, der konnte gar nichts machen. Der saß zu Hause bei seinem Vater, während der Knecht irgendwo unterwegs war. Und Isaak wusste natürlich davon. Kann nichts machen. Und jetzt finde ich so fein, dieser Zug, der Isaak, der geht nun in diese Gegend da, in diesen Brunnen, Lachairoi. Der Isaak geht zu diesem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, zu diesem Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Und geht dort in die Stille, ins Gebet, ins Nachdenken, in das seine Dinge Gott anvertrauen. Und kommt aus dieser Stille mit Gott von diesem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und dann sieht er seinerseits, Gott lässt sich schauen. Da hinten sehe ich ihn schon wieder, auf den Kamelen. Da kommt er mir in Gestalt der Rebekka entgegen. Er kommt aus dieser persönlichen Stille mit Gott und sieht, Gott hat gehandelt. Und so wurde der Brunnen Lachairoi wieder ein stummer, stiller Zeuge des Vertrauens, des Gehorsams, der wunderbaren Führung Gottes, die in Liebe und Trost hier einmündet. Die dritte Stelle, 1. Mose 25, Vers 11, das dritte und letzte Vorkommen, da lesen wir, und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak seinen Sohn und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachairoi. Die drei ist in der Bibel die Zahl der göttlichen Dreieinheit. Gott offenbart sich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und dieses Grundmuster der göttlichen Dreieinheit zieht sich durch die ganze Bibel. Der Mensch im Bilde Gottes erschaffen nach Geist, Seele, Leib. Das Heiligtum Gottes nach Vorhof, Heiligtum Allerheiligstes. Die geistlichen Wachstumsstufen, Kinder, Jünglinge, Väter. Überall begegnet uns als Abspiegelung der Dreieinheit Gottes diese Dreiheit. Und das spiegelt sich jetzt auch in dem Brunnen Lachairoi wieder, in diesem dreifachen Vorkommen dieses Brunnens. Bei Hagar steht der Brunnen Lachairoi für die Ersterfahrung mit Gott, für die Erfahrung Gottes im Sohn. Und bei der Brautwerbung des Knechtes, dem betenden Warten Isaaks, bei der Zuführung der Braut, steht der Brunnen Lachairoi symbolisch für die Folgeerfahrung der konkreten Lebensführung Gottes. Es geht um die Erfahrung Gottes im Heiligen Geist. Und das dauerhafte Niederlassen und Wohnen Isaaks bei dem Brunnen Lachairoi steht symbolisch für die Zielerfahrung des in Gott zur Ruhe kommens. Es geht um die Erfahrung Gottes im Vater. So möchte uns der Brunnen Lachairoi in seinen drei Vorkommen die Wegmarkierungen eines Lebens mit Gott zeigen. Von der Ersterfahrung, von diesem begeisternden Erleben, du bist ein lebendiger Gott, der mich sieht, der sich schauen lässt, bis hin zu dem, Gottes Wegführung zu erleben in meinem Leben mit der Zielerfahrung, bei Gott zu wohnen, zur Ruhe zu kommen. Und im Hebräerbrief heißt es einmal, wer zur Ruhe gekommen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, von seiner Aufgeregtheit, seinem Suchen. In Gott, dem Vater, zur Ruhe kommen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und diese drei Wegmarkierungen möchte der Brunnen Lachairoi uns bezeugen und uns Mut machen, weiterzugehen. Nicht bei dem ersten Brunnen stehen zu bleiben, bei der Ersterfahrung. Weiterzugehen. Über die ganz konkrete Lebensführung im Heiligen Geist. Auch gerade in den Fragen, die uns so brennen wie keine zweiten. Wie bei der Frage des Ehepartners. Bis hin zum Wohnen, zum zur Ruhe kommen in Gott. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Wir haben einen Gott, der sich schauen lässt. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, wir preisen dich dafür, dass du nicht irgendwo da hinten hinter den Sternen nur wohnst, fern von uns, sondern dass du ein lebendiger Gott bist, der uns sieht in all unserer konkreten Not, in unseren Zweifeln, Fragen, Nöten. Jeden einzelnen Gedanken, jede Situation siehst du. Und du siehst es dir nicht nur teilnahmslos an, sondern du lässt dich schauen. Du redest zu uns, du hilfst uns, du tröstest uns, du schaffst Ausgang und Rettung. Und dafür danken wir dir von Herzen. Und vor allem, Herr, danken wir dir für deinen Sohn, in dem du dich so wunderbar von uns allen hast schauen lassen. Lob und Dank und Anbetung. Amen. Amen.